Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden.
Enge Beziehung zu Christus, und zwar wie folgt. In 1. Korinther 3, 5 bis 7 steht Folgendes. Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Und wenn wir miteinander diese Sachen anschauen, dann ist eines wichtig. Es braucht Menschen, die etwas investieren, die säen. Es braucht Menschen, die gießen. Und das Säen ist nicht einfach so, man sät und sät und irgendwo ins Grüne heraus, sondern das Säen hat auch mit dem zu tun, damit ein Same richtig eingesetzt werden kann, muss ich darum herum jetten, da muss ich darum schauen, dass das Bett gut geordnet ist. Also es muss eine Vorbereitung sein, damit etwas wachsen kann. Dann beim Gießen ist es dasselbe, man muss irgendwie etwas tun, damit es wachsen kann oder die Grundvoraussetzung geben. Aber der Wachstum ist alleine Gottes Sache. Das ist nicht nur unsere, sondern wir dienen eigentlich so, dass der Wachstum geschehen kann. Unsere Aufgabe ist, wir geben eine Struktur, damit der Mensch gesund aufwachsen kann. Wenn wir heute weiterschauen bei dem Teenager, dann geht es mehr darum, dass der Teenager sich eher ein bisschen entfernt von diesen Personen, die gesät haben oder die auch gießen. Er versucht, seine eigene Persönlichkeit zu finden. Er versucht, eigenständig sein Glaubensleben zu leben und fortzugehen. Und das ist ein Spannungsfeld. Wir wissen das auch aus der Pubertät. Wir wissen das auch, wenn wir das zu Hause haben. Ein Teenager wird dann plötzlich nicht mehr so gerne mit Vater und Mutter unterwegs zu sein. Er versucht sich an, mit Freunden zu knüpfen und er geht seinen eigenen Weg. Für die einen ist es schön, wenn die Kinder immer klein bleiben, dann haben wir sie im Griff und plötzlich werden sie gehen sie in die Pubertät und drüllen durch. Und wir wissen nicht ganz genau, wie wir mit dem umgehen können, weil jedes Kind ist anders. Ich hatte drei Jungs und ich konnte nicht Schablone 1 machen und dann war es gleich, weil jeder war anders. Der eine war mit 14 drin, der andere mit 19 und das war noch spannend zu sehen, dass jeder anders ist. Und diese Pubertät, die führt ein bisschen innerlich auch zu Spannungen. Und wenn wir heute mit diesem ganzen Text miteinander herausgehen, dann wünsche ich mir eigentlich, dass wir eine Beziehung aufbauen können, wo Babys, wo Kinder wachsen können und Teenager sich anfangen, selbstständig zu entwickeln. Wir versuchen, die ersten Grundlagen zu geben, weil sie haben das Potenzial in sich drin, sie haben eine Kraft in sich drin, der schon auch einen Weg zeigt. Sie müssen lernen, mit dem eigenen Willen gut und gesund umzugehen. Und wenn sie das nicht können, dann wird es schwierig, dann werden wir immer wieder anstoßen und darum ist es gut, dass wir diesen Prozess auch zulassen können. Das innere Gewissheit entspringt aus unserer gewachsenen Beziehung zu Jesus und ich möchte ganz offen sagen, in 1. Johannes 2, 13 und 14 kommt heraus, dass wer in diesem Teenageralter drin ist, bist ein bisschen zu weit, muss noch nicht so weit. Wenn wir im 1. Korinther, 1. Johannes drin sind, dann hat es sehr stark mit dem zu tun, dass eine Stabilität schon vorhanden ist. Es ist eine gewisse Grundstabilität da, die gewachsen ist aus der Beziehung mit Gott. In 1. Korinther 1, 9 steht, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Also eigentlich ist der Punkt passiert, dass die Babys, die Kinder eine gewisse Beziehung zu diesem Gott haben und sie merken, er ist treu, er steht für sie ein. Sie wissen, dass sie auch eine gewisse Substanz haben und diese Substanz, die hilft ihnen auch, dass sie ein gewisses Fundament haben, auf dem sie sich jetzt selbstständig entwickeln können und selbstständig auch vorangehen können. Und ich möchte nochmal sagen, es ist wichtig, dass wenn wir Menschen betreuen Und wenn wir Eltern, auch wenn wir Eltern sind, dass wir unseren Kindern irgendwann eine gewisse Freiheit geben. Es ist ein wichtiger Teil von der Erziehung, dass sie auch gewisse Freiheiten erleben und entdecken können. Und ich möchte den ersten Punkt nehmen, zentral. Was ist zentral in diesem Stadium? Zentral ist die Bibel und das Gebet. Das haben wir schon letzte Woche sehr stark von Selina gehört. Sie hat sehr stark auch über das Bibellesen als Grundwachstumsmittel auch gezeigt. Und ich möchte da weiterfahren. 1. Johannes 2,14c heißt es, ihr jungen Leute, oder in anderen Übersetzungen steht auch, ihr Teenager oder solche Begriffe sind dort drin. Ihr junge Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch und ihr habt das Böse besiegt. Das ist noch interessant, was hier drin steht. Also das Wort Gottes, und das heißt eigentlich mit anderen Worten, kannst du auch sagen, Jesus ist in ihnen drin. Oder das Wort Gottes ist in ihnen drin und Jesus lebt durch sie hindurch oder Jesus ist stabil in ihrem Leben und sie merken, dass das Böse besiegt ist. Und ich merke immer wieder, wenn wir Auseinandersetzungen haben oder wenn wir so Gespräche haben, merkst du sehr stark, dass viele immer das Empfinden haben, sie sind noch vom Teufel geknechtet, sie sind noch irgendwie gefangen und all diese Dinge, aber hey Leute, wenn wir in Christus sind, ist der in uns stärker als der in der Welt. Also wir haben eine gewisse Freiheit, wir haben einen gewissen Sieg in uns drin. Und diesen Sieg haben wir, weil wir verstanden haben, wir sind in einer Beziehung gewachsen und es ist eine gewisse Stabilität. Wir müssen nicht mehr so Angst haben, wir haben Respekt, weil der Feind ist nicht einfach nur etwas. Aber wir haben Respekt, aber wir wissen, der Feind ist besiegt. Und wo ist er besiegt worden? Am Kreuz von Golgatha. Da ist er besiegt worden. Wir sind nicht mehr abhängig geleitet von ihm, sondern wir sind neue Kinder Gottes und wir sind geleitet von Gott. Und das ist das neue Leben. Ähnlich spricht es auch Hebräer 4,12 aus. Das Wort ist lebendig und kraftvoll. Und ich glaube, das sind so die Signale, die du siehst, wenn ein Mensch im Teenageralter drin steckt, dann ist eine gewisse Substanz drin, dass er weiß, das Böse ist besiegt. Ich weiß, Christus lebt durch mich, Christus ist in mir und er funktioniert. Wir wissen auch, das Wort Gottes hat so verschiedene Bilder. Wir haben letztes Mal auch gehört, wo Selina erzählt hat mit der Taschenlampe. Aber ich möchte so ein paar weiter sagen, ein paar Bilder weitergeben. Das Wort Gottes steht für Wasser, wird beschrieben in der Bibel. Es ist so etwas Reinigendes, etwas Erfrischendes. Ein Symbol ist die Milch. Sie symbolisiert die Nahrung, Licht und leuchtet, weist den Weg, das Schwert. Und ich möchte da auch sagen, das Schwert ist nicht unbedingt in der römischen Ausrichtung eine Kampfwaffe, sondern eher eine Verteidigungswaffe. Der Römer ist mit einem Schild und mit einem Speer ausgerüstet geworden, um zu kämpfen. Das Schwert war da, um zu nehmen, um zu verteidigen, nicht zum anzugreifen. Und darum ist es auch wichtig, dass wir hier eine gesunde auch Balance drin haben. Das ist auch das Wort Gottes, wird auch als Spiegel benutzt. Es kann mich spiegeln, wo stehe ich und wer bin ich. Es ist aber auch ein Feuer, wo man drin sieht, was da als Gericht und ein Hammer, eine kraftvolle Hammer oder auch ein Same, der aufgehen kann. Also wir sehen, wir haben viele Bilder, die das Wort Gottes weitergibt. Aber eines, das ich heute Morgen kurz ansprechen möchte, ist nochmals zurück, das Wort als Nahrung. 1. Petrus 2,2 heißt es, wir sollen die vernünftige, unverfälschte Milch zu uns nehmen. Diese vernünftige, unverfälschte Milch, die sollen wir zu uns nehmen, damit wir stabil werden, damit wir stark werden, damit ein Wachstumsprozess in Gang gesetzt werden kann. Gleichzeitig wird aber in einer anderen Bibelstelle, in 1. Korinther 3,2, eine Metapher gebraucht, wo eigentlich gesagt wird, die Milch ein eher negativ gebraucht wird. Wir sollen nicht mehr die Milch trinken, sondern man sollte die feste Speise zu sich nehmen. Und jetzt kommen wir zu den festen Speisen. Was ist dann genau gemeint mit diesen festen Speisen? Das ist noch ein bisschen schwierig und ein bisschen herausfordernd. Weil jeder, der sagt, irgendeine Erkenntnis hat, das ist dann die tiefste, feste und beste Speise. Aber es ist auch hier wieder so, die feste Speise ist, dass Jesus Christus der Herr ist. Die feste Speise ist, dass Jesus Christus Sohn Gottes ist. Die feste Speise ist, dass Jesus derjenige ist, der unbesiegbar ist. Dass wir irgendwo eine Substanz haben. Es geht nicht um eine Erkenntnis, die irgend neu erschienen ist, sondern es geht immer wieder zurück zur Wahrheit, dem Wort Gottes. Und in Wahrheit des Wort Gottes ist das Evangelium die wichtigste Botschaft. Das ist die wichtigste Botschaft, die feste Speise ist das Evangelium. Und weißt du, wenn man sieht, was Milch ist, geht es immer um, dass man von alten Sachen ablegen muss, wie zum Beispiel Gesetzlichkeit oder solche Dinge, die werden dann abgelegt. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir eines haben in unserem Herzen, wie es hier drin beschrieben steht. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch. Und ich wünsche mir, dass das Wort Gottes nicht nur so ein Nebenprodukt wird unter vielen Büchern, sondern das Buch ist, das du täglich liest. Es darf nicht ein Buch unter vielen Büchern sein, sondern das Buch ist meine tägliche Nahrung. Und ich weiß, es gibt so viele Christen, ich habe ja auch letztens ein Gespräch mit jemandem gehabt, der hat zu mir gesagt, dass er eigentlich erst jetzt wieder angefangen hat, die Bibel zu lesen, wo wir angefangen haben, ein bisschen mehr über das Wort Gottes zu predigen und zu sagen, dass es wichtig ist. Weil sie hat sich innerlich ein bisschen hat das auf die Seite gelegt, weil es ja nicht so, weil es mir nicht so viel gegeben hat. Aber jetzt fängt sie wieder an, im Wort Gottes zu lesen und versucht, das Wort Gottes aufzusaugen und in diesem Wort Gottes lebendig zu werden. Und ich wünsche mir, dass wir eben dieses Wort Gottes als das Buch nehmen, das die höchste Priorität in unserem Leben hat. Es muss die höchste Priorität in meinem Leben haben. Und wenn es das nicht ist, dann wird es schwierig. Wenn du nie darin liest, wenn du fastest, dann merkst du hast Hunger. Und wie ist es, wenn du Bibellesefasten hast, merkst du dann auch diesen Hunger, diesen inneren Hunger, den Gott mit uns hat. Dann gehen wir zum zweiten Punkt hier drin, also nicht zum das Gebet. Wenn du beten möchtest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dich belohnen. Ist noch interessant, ein Teenager neigt ja dazu, in dieser Phase sein Zimmer aufzusuchen. Er geht am liebsten von der Schule direkt ins Zimmer und Türe zu. Er zeigt es noch rasch mit einem Peng oder mit einem aggressiven Schrei und er schlägt die Türe zu und geht in sein Zimmer. Aber hier möchten wir es im anderen Sinn nehmen. Am Anfang musstest du jemand haben, der dir hilft zu beten, der dich auch immer wieder ermutigt, dass du betest, der dich auch immer wieder ermutigt, dass du die Bibel liest. Aber jetzt sollte eigentlich das Wichtigste sein, dass du eine gewisse Zweisamkeit liebst, eine gewisse Zweisamkeit mehr schätzt, als dass jemand dich immer antreiben muss. Sondern irgendwie muss eine innere eigenständige Einstellung kommen, dass zu meinem täglichen Leben eine Zeit gehört, wo ich Zweisamkeit habe mit Gott. Und diese Zweisamkeit wird sogar so wichtig, dass es mir mehr Nahrung gibt und mehr Stärkung gibt als ein Hauskreis und ein Gottesdienst. Ich sage jetzt nicht, der Hauskreis ist schlecht und der Gottesdienst ist schlecht, das sage ich nicht mit dem. Aber es muss irgendwo kommen, dass meine Beziehung anfängt, mich zu nähren. Dass anfängt, meine Beziehung, mich zu stärken. Und wenn wir nämlich hier diesen Wachstumsschritt nicht haben, was merkst du das am stärksten, dass du noch nicht in der Teenagerphase bist? Dann merkst du genau, wenn du immer alles vom Gottesdienst verlangst und immer alles vom Hauskreisleiter verlangst, dann merkst du, dass es fehlt, deine eigenständige Beziehung, wo du selbst in der stillen Kämmerlein drin Substanz bekommst. Und unsere Aufgabe, und das hat Corona uns klar und deutlich gezeigt, unsere Aufgabe und unsere wichtigste Aufgabe ist, Menschen dorthin zu führen, dass sie eine eigenständige Beziehung haben dürfen, wo Substanz kommt aus meiner Verbindung zu Gott. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann werden die Menschen irgendwohin suchen gehen, irgendwohin. Dann werden sie Stunden im YouTube drin verbringen, um irgendwelche Predigten reinzuziehen. Und sie haben nicht die Substanz zu klären, ist das ein Wort, das mich stärkt? Ist das ein Wort, das mich erbaut? Hey Leute, das ist das, was dir Kraft gibt. Und die Beziehung zu Gott gibt dir Kraft. Das Gebet sollte dir Kraft geben, indem du mit ihm im Austausch bist. Das sollte da sein. Natürlich gibt es Botschaften, die dich stärken. Sonst würden wir hier ein Seich machen, wenn wir jetzt predigen würden. Aber es ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, euch in eine Selbstständigkeit hineinzuführen, wo ihr erste Schritte gehen könnt. Und da ist das Gebet so wichtig. Psalm 1, Vers 2 schreibt es in einem anderen Zusammenhang, aber ich möchte das ein bisschen rausnehmen. Da heißt, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach den Gesetzen des Herrn oder nach der Gemeinschaft mit oder dem Wort Gottes und darüber Tag und Nacht nachdenkt. Also es muss irgendein Verlangen in unserem Herzen drin sein, dass diese Substanz ist. Und ich wünsche mir, und das ist mir ein wichtiger Ansatz, hey, Leute, wir müssen schauen, dass wir in diesen Wachstumsprozess hineinkommen, dass mein Gebetsleben und mein Bibellesen mir mehr gibt als meine Predigt, die ich euch zu euch spreche. Es ist wahnsinnig demütig für den Pastor, aber es ist so, weil du musst eine eigene Kraftquelle entwickeln, die dir Substanz gibt in den schwierigen Zeiten durchzuhalten. Das ist das, was eigentlich die Rolle darin ist. Und früher hatte man in der Zeit der Bibel, hat nicht jeder einfach die Bibel gehabt, sondern man ist zum Teil sehr angewiesen gewesen, dass man jetzt eine Botschaft hört. Oder es gibt Zeiten, oder es gibt Länder, wo man nur so eine Seite hatte. Und das war die einzige Quelle, aus der sie schöpfen konnten. Und das muss unser Leben einfach bewusst sein. Der zweite Punkt ist geistliche Freundschaften. Ich mache mich auf die Suche. Jetzt beginnt ein spannender Prozess. Aus dieser Zeit natürlich mit Gott, oder aus dieser Zeit mit Gott fängt etwas an, in mir zu sprechen, was mich auch besonders anspricht. Ich habe gemerkt, als ich so in diese Zeit hineingekommen bin, da gab es so gewisse Themen, die mich sehr stark angesprochen haben, die sind heute noch sehr gewichtig in meinem Leben. Das ist die Beziehung zum Heiligen Geist. Die hat in dieser stillen Zeit angefangen zu wirken. Die Beziehung zum Heiligen Geist, das Ausstrecken nach Geistesgaben, diese Sachen haben angefangen mit mir etwas zu machen. Ich bin in einer eher konservativen Kirche aufgewachsen, wo das nicht so gefördert worden ist. Aber es gab ein paar, die hatten Sehnsucht nach dem, dass der Heilige Geist sich ausbreitet und dass die Kraft des Geistes kommt. Und irgendwie war das so auch in meiner Bibellese da. Ich habe Apostelgeschichte selbstständig gelesen oder habe einige Evangelien gelesen und gesehen, Gott heilt, Gott befreit, Gott tut Wunder, Gott tut dieses. Und das hat mich angesprochen und ich merkte, das ist etwas, was mich bewegt. Ich suchte dann Menschen auf, die dann auch ein bisschen die ähnliche Ausrichtung hatten. Welche Pastoren kommen dir da in Sinn? Reinhard Bonnke war ein Vorbild. Das war ein Mann, der ich immer wieder geschätzt hat. Dann war interessant, dass zum Beispiel auch das Buch von Benny Hinn hat mich sehr stark berührt. Guten Morgen, Heiliger Geist. Diese Geistesgabe, diese Suche nach dem Heiligen Geist. Oder auch Ingolf Elsel war in dieser Zeit sehr eine inspirierende Quelle, wo du merktest, das waren so diese Dinge, da habe ich mich ausgestreckt. Jetzt musst du dir vorstellen, jawohl, ich bin aufgewachsen mit Andi bis zu diesem Punkt. Und er hat ja, das war ja auch sein Ziel, dass ich ein eigenständiges Leben führe. Und jetzt fing es an, ein bisschen zu kriseln, weil ich meine eigenen Wege suchte. Und er, oder, ist absolut nicht der Freund gewesen von Benny Hinn oder so. Ich mag mich noch gut erinnern, ich kam hierher an einen Abendgottesdienst, da hat der Walter ein Buch vorgestellt, die Salbung des Heiligen Geistes von Benny Hinn, und beim anderen Pastor hörte ich, das ist nicht gut. Und da hast du dich irgendwie ausbalancieren musst. Du musstest dich irgendwie merken, in welche Richtung es jetzt geht. Und das ist etwas, was spannend war. Aber was ich an Andi geschätzt habe, ist Folgendes. Er ließ mich diese Wege gehen. Und er blieb doch noch in der Beziehung. Und viele versuchen dann, diese Leute zu sich zu ziehen und sagen, ja, jetzt musst du da bleiben. Du darfst nicht eine gewisse Eigenständigkeit gehen. Aber die gewisse Eigenständigkeit ist wichtig für eine Entwicklung. Es ist wichtig. Und das haben wir auch in der Erziehung so, das ist so. So war ich auch immer wieder Fan von Toronto-Segen, war nicht jeder Fan von diesen Dingen. Aber das war so eine Zeit, die mich sehr begeistert hat. Und es hat mich inspiriert und ich habe Freude gehabt an diesen Phänomenen, aber Andi hatte nicht so Freude gehabt. Er hat gesagt, so, wenn du das mal hier machst, dann stelle ich dich gerade ab, kannst gerade in den Keller runtergehen. Das war so diese Kommunikation in dieser Zeit. Natürlich hat man auch in diesen Zeiten auch Fehler gemacht. Zum Beispiel ein Fehler, den ich gemacht habe, war folgender. Ich hatte einen besten Freund, wir haben uns in die Bibelschule angemeldet und weil wir uns angemeldet haben in die Bibelschule, hatten wir noch etwa 3 Monate oder 4 Monate Zeit, um eine Reise zu machen. Und wir sind mit Andi zusammengesessen und haben gesagt, du, wir würden gerne eine Missionsreise machen, wohin denkst du, wäre es gut? Dann haben wir ausgetauscht, mein Freund wollte schon immer mal nach Indien und ich wollte schon immer mal nach Südamerika. Und nach Jamaika, eigentlich ist nicht Südamerika, aber Jamaika. Aber dann haben wir so die Mitte genommen. Dann sind wir nach Südafrika gegangen. In Südafrika habe ich Peter kennengelernt. Er war mit mir in der konservativsten Kirche, die es überhaupt gegeben hat. Und wir hatten starke Auseinandersetzungen miteinander, das weiß ich noch. Und es war interessant, dass wir dort in dieser Kirche gewesen sind. Da war einerseits die Gesetzlichkeit sehr stark, da waren die Männer saßen da, die Frauen saßen da, da war sehr strikte Regeln und Ordnung. Und mein Freund war auch dabei und unser Pastor hat gesagt, ihr seid noch nicht reif für solche Reisen. Aber wir haben gedacht, wir sind schon reif und wir machen es. Und mein Freund ist vom Glauben gefallen und ist dann nicht auf die Bibelschule gegangen. Und wir haben das so erlebt, da war so eine konservative Seite. Und wir sind dann nach 2 Monaten, wo wir dort weg sind, in das völlige Gegenteil gekommen. In eine Toronto-Segengemeinde. Und dieses Spannungsfeld hat diese Person nicht mehr ausgehalten. Und da sind wir zurückgekommen und haben dann folgenden Weg gemacht. Ich bin dann zum Glück auf die Bibelschule gegangen. Und bin weitergegangen, aber mein Freund hat alles abgegeben. Und manchmal ist es eben dann auch wichtig, dass man Mentoren hat und manchmal dann auch auf Mentoren hört. Und manchmal auch weiß, was tut einem gut und was tut einem nicht gut. Man muss mal auch an eine Wand fahren, das ist kein Problem. Das gibt es, das gehört zum Leben. Aber manchmal ist es auch gut, dass man in diesen Momenten Menschen haben, die als Mentoren und nicht mehr wie vorhin als geistliche Eltern so über einem stehen und alles regeln wollen, sondern es braucht jetzt Mentoren, die einem auf Augenhöhe begegnen und einen Weg mit einem gehen und ein Feedback geben können, wo dieses richtig oder dieses falsch ist. Und das war eine sehr spannende Zeit und eine sehr herausfordernde Zeit. Und was ich schätzte immer wieder auch an Andi war Folgendes. In diesen Momenten war er nicht und sitzte an den Tisch und sagte, ich habe dir's gesagt. sondern hat es mit uns weiter den Weg gegangen und ist auch dieser Person nachgegangen und versucht, ihn wieder zurückgewinnen, aber es funktionierte nicht. Und ich möchte hier auch sagen, schau, jawohl, es gibt Momente, wo wir eigene Wege gehen, aber es gibt auch Momente, wo wir doch auch den Rat von anderen benötigen. Wo wir auch wissen müssen, hey, hier erzählt jemand etwas von mehr Erfahrung. Aber wenn man dann immer mit der mehr Erfahrung andere Leute erdrückt, dann hilfst du ihm nicht, weil er muss selbstständig Entscheidungen treffen dürfen in diesen Zeiten drin. Und das ist das, was die Teenagerzeit ausmacht. In diesen Momenten muss man immer wieder auch unsere Motive prüfen. Und es gibt so auch in der Bibel, sehen wir auch bei den Jüngern so einen Moment der Teenagerphase, wo es darum gegangen ist, wer ist der Größte im Reich Gottes? Wer ist der Stärkste im Reich Gottes? Wer ist der Schönste im Reich Gottes? Wenn diese Fragen so aufkommen, oder wer hat mehr Vollmacht, wer hat mehr Salbung und all diese Dinge, sind so solche Dinge, die dann manchmal aufspringen. Oder bei Petrus, wo er sich wahnsinnig überschätzt ist, bei Lukas 22, 33, da sagte Petrus übermütig, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar in das Gefängnis zu gehen und in den Tod zu gehen. Und kurze Zeit später hat er ihn verleugnet. Weil es ist schon Kraft in uns drin, es ist schon eine gewisse Fähigkeit und Reife drin, aber es ist immer noch nicht so stark, wie wir uns manchmal das wünschen. Und hier kommt dieses Spannungsfeld drin und da braucht es Weisheit. Der letzte Punkt ist Mitarbeiter. In diesem Moment, in diesem Stadium wird mir aber auch wichtig, ich möchte vom Zuschauer, von der Fankurve zum Mitspieler werden. Ich möchte nicht mehr derjenige sein, der ständig nur auf dem Stühli sitzt, sondern ich möchte meine Talente, meine Fähigkeiten eingeben. Und das ist ein wichtiger Prozess, weil Gott hat dir Fähigkeiten und Gedanken und Sachen mit auf den Weg gegeben, die du nicht nur für dich behalten solltest, sondern die solltest du auch mit investieren. Ich habe mich gemeldet zu einem freiwilligen Einsatz, weil sie hatten keinen Koch in Pfila. Und ich habe mich übermütig gemeldet, ich gehe als Koch in Pfila. Habe aber noch nie auf Feuer gekocht. Und habe gesagt, ja gut, dann machen wir das, gehen wir da ins Pfila und kochen für diese kleinen Jungs. Und das war mein erster Dienst und es war so cool, es war so etwas Lässiges, in diesem Pfila zu kochen. Die Brätkügel sind ein bisschen speziell geworden, es hat reingeregnet von der Seite und die Soße war auch nicht so super, aber sie haben es gegessen. Und dieser Punkt, der da war, ist einfach in diesem Pfila drin, habe ich zum ersten Mal, war die Kinder, da waren 1000 Kinder noch dann dieser Zeit, wo miteinander gesungen haben. Und ich habe diese Kinderlieder geliebt und sie waren stark. Und unsere Jungscharbeit hat geheißen Jungschi Föhnsturm. Und da waren noch die Namen Jungschi Föhnsturm. Man hat irgendwie da den Wind des Geistes erwarten wollen. Aber ich merkte, Jungscharbeit ist nicht so meins. So habe ich gesagt, ja gut, dann gehe ich halt jetzt mal in die Jugendarbeit. Und in der Jugendarbeit, da habe ich gemerkt, das ist eher das Alte, das ich liebe, wo ich mehr mitgeben kann und mit auf den Weg weitergeben kann. Aber ich wollte mich eigentlich einschreiben oder mitmachen in einem bestehenden Team. Als ich mich dann entschieden habe und gesagt habe, so, ich möchte da mitmachen, ist derjenige, der das Team geleitet hat, ist dann nach Frutigen gegangen in die Ausbildung. Und so mussten wir ein neues Team führen und dann bin ziemlich schnell, musste ich dann diese Leitung übernehmen. Bin dann so notfallmäßig noch rasch ins Intensiv gegangen, um eine Schulung für Jugendleiter reinzuholen und habe dann dort irgendwie dann die Verantwortung übernommen. Unsere Jugendarbeit hat noch geheißen Jugi Leitplanke. Das waren noch ganz einfache Worte. Also Jugi Leitplanken, wir geben Ihnen einen Weg. Also es war noch spannend. Ja? Und in dieser Zeit lernte ich meine Begabung, meine Fähigkeiten einzusetzen und habe versucht, die Menschen zu fördern. Und wir haben wirklich coole Sachen erlebt. Plötzlich war die Jugend etwas freigesetzt hat, sind junge Menschen zum Glauben gekommen. Und ich merkte irgendwie, jetzt muss aber etwas noch nachwachsen, weil ich war ziemlich schnell in diesen Dienst reingekommen und mir fehlte wirklich vieles am Fundament, wo andere schon als Kind mit auf den Weg gekommen haben. Dann habe ich mich entschieden, in die Bibelschule zu gehen. Und ich war einer derjenigen, der in der Bibelschule noch nicht wusste, was meine wirkliche Berufung ist. Ich wusste, dass Gott auf meinem Weg ist und dass Gott mit mir unterwegs ist. Aber ich habe immer gesagt, entweder gehe ich in Sozialpädagogie, werde ich Sozialpädagoge oder ich mache dann Pastor. Und dann, da drin ist immer wieder diese Frage gekommen. Und ich wusste auch nicht, weshalb Gott mich dann in diesen vollzeitlichen Dienst ruft. Es war ein Geschenk, aber ich war nicht mit dieser Überzeugung in die Bibelschule gegangen. Habe nicht die Bibelschule besucht, damit ich in den vollzeitlichen Dienst ging, sondern ich merkte, ich brauchte Substanz, wenn ich andere Menschen lehren möchte mit dem Evangelium, brauche ich eine Substanz, dass ich sie weiterbringen kann. Es braucht nicht nur weise Ratschläge, sondern es braucht auch ein Verständnis vom Zusammenhang vom Wort Gottes. Leider Gottes ging ich in die schlechteste Bibelschule, die es überhaupt gab, Gundemeter. Das war meine Bibelschule. Sie war eher eine Jüngerschaftsschule, keine Bibelschule. Aber trotzdem, es hat gereicht, dass ich jetzt Gemeindeleiter sein darf. Es war Glück vom Herrn. Ich möchte aber euch mal kurz sagen, wie mein Werdegang gewesen ist, dass ihr merkt, wie schnell das alles gegangen ist. Im Winter 1991 bin ich zum ersten Mal mit Andy Judy ins Gespräch gekommen, habe dort 2 Jahre mit ihm die Bibel gelesen, dann habe ich mich im März bekehrt, das war 1993, im Mai ist Pfingsten gewesen, bin ich kochen gegangen. Und im September war ich Jugileiter. Also ihr merkt, wie schnell das gegangen ist. Und dann 2 Jahre später bin ich in die Bibelschule gegangen. Also ihr merkt, wie schnell. Es ist schon wahnsinnig schnell gegangen. Und wir tun das heute manchmal, wir trauen den Leuten wahnsinnig wenig zu. Wir ein Kurs nach dem anderen, eine Schulung nach dem anderen, ein Ding nach dem diesen. Hey, wenn Gott in deinem Herzen ist, kann eine gesunde Entwicklung gehen, wenn jemand mit dich gesund begleitet. Darum ist Begleiterschaft etwas vom Wichtigsten. Die Motive in 1. Timotheus 4,12 steht ein interessanter Vers. Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust, ein Vorbild an Liebe, Glaube und Reinheit. Und der Punkt ist auch hier drin, wir haben nie ein Recht, auf andere herunterzusehen, weil wir denken, wir sind reifer und besser und die sollten noch das und dieses tun. Sondern wenn sie Vorbilder sind, und zwar in diesen Bereichen, was sie sagen und was sie tun, und in Liebe, Glaube und Reinheit. Das sind die Werte, die irgendwo vorhanden sein müssen. Das sind die wichtigen Aspekte, die hier drin sind. Und das ist der Punkt, weshalb es mir immer ein Anliegen ist, auch jungen Menschen die Chance zu geben, möglichst früh einen Dienst zu tun. Weil ich es selbst erlebt habe. Merkt ihr, das ist meine Geschichte. Darum habe ich viel mehr Freiheit, jungen Menschen die Chance zu geben, diesen Dienst zu tun. Weil ich weiß, wenn diese 3 Sachen da sind, Reinheit ist auch wichtig, aber es ist auch die Liebe und der Glaube muss vorhanden sein. Dann kannst du Menschen freisetzen. Und wenn das Wort Gottes in ihnen noch lebendig ist und sie es anfangen zum Wachsen bringen, dann kannst du sie freisetzen. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr hier nicht eine Schau bekommt, dass ihr als ältere Menschen das Empfinden habt, man muss wahnsinnig alt werden, um irgendeinen Dienst zu tun, sondern es muss immer so sein, dass du, wie alt du bist, spielt nie die Rolle. Weil ich kenne genug Menschen, die auch älter sind und nicht reif sind im Glauben. Es braucht immer beides. Es ist immer der Punkt, wo klar ist, es braucht diese Voraussetzung. Eine gesunde Entwicklung beinhaltet diese Punkte. Ich möchte zum Schluss noch eine Zusammenfassung machen. Die Bibel und das Gebet sind für mich zentral. Ich suche die Beziehung, Freundschaften, die mich geistlich fördern. Das Dienen und Mitarbeiten ist mir wichtig in diesem Stadium. Und als Schlusssatz lese ich noch Folgendes vor. In dieser Phase der engen Beziehung zu Christus sind die Bibel und das Gebet unsere Stärke. Geistliche Freundschaften unsere Unterstützung und die Mitarbeit im Dienst unsere Antwort auf Gottes Ruf. Möge jeder von uns in dieser Phase wachsen und die Fülle des Lebens in Christus erfahren. Ich möchte euch das wirklich aufs Herz geben, weil mein Traum ist, dass wir wirklich von Babys zu Kindern, dann zu Teenager werden. Und dort kann man schon die ersten Dienste geben. Man kann sie einsetzen als Kleingruppenleiter, man kann sie einsetzen als Bereichsleiter. Man kann ihnen eine Verantwortung geben. Lass uns miteinander aufstehen und ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns gesagt hat, wir sollen säen, wir sollen gießen, aber wir sollen auch Menschen in die Freiheit führen können. Und ich bete wirklich dafür, dass es uns gelingt, dass Menschen in ihrem geistlichen Stadium in eine Entwicklung hineinkommen, wo sie geistliche Teenager werden. Und ich bete auch dafür, dass eine gewisse Grundsubstanz kommt, dass sie eine eigenständige Beziehung haben, die ihnen Kraft gibt. Herr, ich bete dafür, dass sie nicht abhängig sind von Personen, abhängig von Predigten, abhängig von Büchern, sondern abhängig von dir. Dass sie in eine persönliche Abhängigkeit zu dir kommen. Dass das, was wichtig ist in diesem Stadium, Herr, dass eine echte, tiefe Freundschaft entstehen kann zu dir, dass dies gelingt. Herr, ich bete dafür. Und Herr, wir beten auch hier, wenn Menschen Babys sind, dass sie weiter wachsen. Wenn sie Kinder sind, dass sie weiter wachsen. Wenn sie Teenager sind, dass sie weiter wachsen. Herr, wir wollen nicht stehen bleiben, sondern in der Reife weiter wachsen. Amen.